So, hallo, jetzt ist das Mikro an. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend hier. Wie schön, dass ihr da seid. Und wie schön, ihr seid noch nicht dran. Ich rufe euch dann. Ja, ist ja auch keine Überraschung. Aber ich bin total froh, dass wir dieses Jahr wieder von Radio Bochum mit dem Immer Theater mit Dani Podcast hier beim Zeltfestival sind. Und jetzt heute erste Ausgabe mit diesen drei Herren, die da um die Ecke stehen. Und ich freue mich total, dass es geklappt hat, diese drei hier auf dem grünen Kanapee zu verabreden. Und ich rufe euch nacheinander auf. Und zwar zuallererst möchte ich sagen, niemand kann so gut tanzen wie er. Niemandem stehen so hervorragend Schnurrbärte wie ihm, auch wenn er sich sie abrasiert. Und ich bin mir sicher, in seinem großen Herzen hat Peter der Große immer einen Platz für den VfL Bochum. Einmal Peter der Große auf die Bühne. Peter Neururer, meine Damen und Herren. Hallo Peter, komm. Da kommt Peter.
Hallo.
Wie schön.
Genau. War gut, ne?
Du bist Peter, oder?
Ich bin Peter, ja. Ich bin der Einzige, der keinen Fußball kann.
Aber du kannst tanzen.
Oh je, geht das schon wieder los. Ja, aber nur mit den beiden zusammen.
Machen wir später nochmal, ne?
Ja, klar.
Wollen wir die... Jetzt darfst du. Wir moderieren jetzt mal an.
Wir moderieren an. Herzlich willkommen erstmal hier. Wunderbar, schön, dass ich euch sehe. Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch, hat mich in schlechter Erinnerung. Ich habe den einen oder anderen von euch aber gar nicht in Erinnerung, nur zwei großartige Jungs. Meine beiden Kapitäne zu meiner schönsten Zeit, die ich im Fußball beim VfL Bochum vor allen Dingen verbringen durfte. Einmal der Spielmacher Rein van Deinhoven mit der Nummer 1.
Ich wollte sagen...
Jetzt muss ich weitermachen. Jetzt haben wir noch einen zusätzlichen... Mein Kapitän!
Lalalala. Rein van Deinhoven! Schalalalala! Rein van Deinhoven!
Schalalalala! Rein van Deinhoven! Und dann kommt noch unser Kapitän, mein Kapitän, die größte Nummer, die beim VfL Bochum den Ball gequält hat, mit der Nummer 10, Darius Voss! Weltweit bekannt als Zaubermaus.
Okay.
Keiner konnte mit der Kugel so umgehen wie Darius. Aha.
Und ihr merkt schon, Peter ist an meiner Seite, deswegen habe ich was vorbereitet. Wenn mir Peter zu viel redet, habe ich das mitgebracht. Die dürft ihr auch ziehen, ja? Wenn ihr auch mal ein bisschen sprechen möchtet. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ich hätte dich als... Genau, teil mal die Mikros aus. Peter, danke, du machst einen hervorragenden Job. Ihr dürft auf dem grünen Kanapee sitzen. Ich habe keinen Platz, ich sitze hier.
Ich bin im Schatten.
Ja.
Und da schön in die Sonne.
Oh, ein bisschen Licht.
Ja, ist gut so?
Ja.
Ja, Mensch, ich bin total froh, dass es geklappt hat. Man muss allerdings sagen, eigentlich war es so, die beiden sind nur nachgerückt. Eigentlich hatte ich Peter im März angerufen und habe gesagt, sag mal, hast du Lust, dich beim Zeltfestival mit mir und Thomas Letsch zu treffen? Und dann hat Peter gesagt, ja, gerne. Aber jetzt, ihr kennt die Story, Thomas Letsch ist nicht mehr da. Und dann habe ich Darius und Rein angerufen. Diese sind die Nachrücker. Mal gucken, wie ihr euch macht hier. Ja, wie findet ihr das überhaupt, Legenden? Findet ihr das schön, so bezeichnet zu werden, habe ich mich gefragt? Weil das hat das Zeltfestival betitelt euch ja so. Mögt ihr das?
Ich glaube, es ist besser, als alte Herren zu sagen, oder?
Also wir sind beides.
Oh, danke, Rein.
Ja? Findest du es gut, eine Legende zu sein, Peter?
Ja, ich meine, Legenden sind meistens diejenigen, die nicht mehr leben. Und glücklicherweise zucke ich noch ein bisschen. Der eine oder andere, der mich als Legende bezeichnet, ist natürlich auch derjenige, der mich ganz schnell in eine andere Ecke schiebt. Dann lassen wir mal außen vor. Die Jungs, was sie geleistet haben auf dem Platz, für jeden wahrnehmbar, das sind durchaus Legenden des VfL Bochum. Das sehe ich auch so. Aber ich bin derjenige, der von der Leistung von den Jungs profitiert hat.
Also ich habe meine Leistung durch Trainer Peter Neuro profitiert. Nochmal, wo ich von Berlin damals kam, war ich die ersten drei Monate, vier Monate nicht so glücklich. Und Peter kam, Gott sei Dank, drum sind wir auch damals aufgestiegen. Also ich glaube, Rein kann das auch bestätigen. Ohne Peter wären wir damals 2001 nicht aufgestiegen, Trainer. Also nochmal, du bist auch eine Legende wie wir, weil ohne dich wäre es nicht gegangen. UEFA Cup wäre auch nicht ohne dich gegangen. alle Trainingseinheiten, die du mir damals gesagt hast, Woschi, du spielst nicht dreimal schlecht, ich habe das dritte Mal schlecht gespielt, das vierte Mal schlecht gespielt und ich habe weiter Fußball spielen dürfen unter Peter Neuer. Und das sage ich ja nur, weil er mich wirklich, ich sage jetzt mal, nach vorne gebracht hat. War nie böse, war nie nach einer Niederlage, hat sich immer vor die Mannschaft gestellt und das hat mich damals so sympathisch gemacht, weil ich wusste nicht am Montag, haben heute verloren, gewonnen, der war immer gleich. Und das ist das Optimalste am Menschen, wenn ich zur Arbeit komme und ich habe Mist gebaut, der ist ganz normal, vor die Mannschaft gestellt und sagt, hey, nächste Woche gewinnen wir.
Jetzt hat es aber viel Wortanteil. Ja. Ich habe schon fast hier die rote Karte ziehen wollen. Ja, das hat man auch gleich gemerkt, es war total schön, ihr drei habt euch da oben getroffen und ich dachte, wow, es war so toll, wie lange habt ihr euch eigentlich nicht gesehen?
Also zwischendurch sieht man sich. Woschi und ich haben des Öfteren Kontakt gehabt, auch beim VfL Bochum, über den VfL Bochum, auch bei anderen Geschichten. Rhein habe ich leider nur von der Ferne gesehen. Einmal hatten wir hier ein Legendenspiel, so genannt es auch. Ja. Ansonsten, ja gut, Rhein war lange in Österreich. Entschuldigung. Da waren wir keine Berge sind, also in den Niederlanden unterwegs als Trainer. Ja, und ich bin ja leider oder glücklicherweise, kann man sehen, wie man will, im Prinzip nur unterwegs in Deutschland und teilweise auch im Ausland. Und aber für mich immer ein Highlight, die Jungs wieder zu sehen. Da geht so ein Licht auf, die schönste Erinnerung, die man am Fußball haben kann.
Mir gehen auch Lichter auf, wenn ich euch sehe. Wir haben uns ja gesehen, 23.05.2024, Ruhrstadion, Bochum gegen Düsseldorf. Und nach dem Spiel bin ich zu euch beiden gegangen und es war wie eine Beerdigung. Also ihr saßt da, das war schrecklich, ne? Da haben wir uns das letzte Mal gesehen.
Ja, wir haben uns da gesehen und für jeden war es eine Beerdigung und war deutlich, das wird ganz schwer, aber man weiß nie im Fußball. So, das Rückspiel habe ich dann im Fernseher gesehen und so genossen. Und
ja, wie schade, da bist du mal. Gehabt, ja.
Dass es noch möglich ist und ja. Dass sie es geschafft haben.
Aber wie ging das denn? Wie geht das denn? Erklärt mir das mal, uns. Wie ging das? Weil wir hatten ja auch gesprochen dann und wir saßen da und wir wussten eigentlich alle, wie soll das funktionieren, bitte?
Das ist ganz einfach, das ist eine Geschichte, aber die nur der Fußball schreiben kann. Man muss sich vorstellen, eine Relegation sieht so aus, eigentlich der Zweitligist immer fast ohne Chancen, nicht mit großen Chancen. Das ist eben so, weil die Qualität des Erstligisten wesentlich größer ist. Jetzt hat der Erstligist Heimrecht und verliert gegen einen Zweitligisten 3-0 im eigenen Stadion. Das heißt, auf ein gesamtes Spiel übertragen, es steht beim Spiel Düsseldorf gegen den VfL Bochum zur Halbzeit 3-0 für Düsseldorf. Jeder Trainer und
Düsseldorf... Wer war da? Okay.
Und jeder Trainer, und Daniel Thun ist ein hervorragender Trainer, denkt aber in so einer Situation plakativ. Das heißt, wenn ich 3-0 führe zur Halbzeit, ein Heimspiel habe, dann weiß ich, dass der Gegner eigentlich gar keine Chance mehr hat. Ich muss nur agieren. Ich darf nicht spielen, also wenn ich 3-0 führe, sondern muss spielen. Mit einem 3-0 als Sicherheit im Hintergrund. Aber ich attackiere früh vorne und gehe brutal auf das vierte Tor. Ohne die eigene Defensive zu vergessen, klar. Aber brutal, der Gegner muss merken, hier ist nichts zu holen. Ich liege jetzt schon 3-0 zurück. Und wenn ich den vierten drin habe, ist das Ding gelesen. Es war aber nicht so. Denn von der ersten Minute an haben die Düsseldorfer weder defensiv gestanden noch offensiv teilgenommen. Sie haben gar nicht stattgefunden. Und das hat natürlich mit der Einstellung des VfL Bochum zu tun gehabt. Und dann in der Situation, in der das 1-0 gefallen ist und immer mehr Möglichkeiten entstehen, geht es natürlich los. Dann gewinne ich die 1-gegen-1-Situation und der VfL Bochum hatte dann plötzlich ein Ziel vor Augen und die Düsseldorfer panische Angst, irgendwas, was sie eigentlich vorher schon erreicht haben, wieder abzugeben. Verlustängste sind entstanden. Und das Elfmeterschießen war dann die Krönung vom Ganzen. Eigentlich nicht nachvollziehbar, aber eben glücklicherweise so gelaufen.
Aber ist das, dass alle dann an das Gemeinsame glauben? Keiner darf glauben, wir schaffen das nicht. Alle hundertprozentig, wir erhalten die Klasse. Ist es, sag mal, Darius.
Ja gut, du gehst in so ein Spiel rein, hast nur noch 90 Minuten zu spielen und das 1-0 ist ja wirklich optimal reingefallen. Wir haben dann auch eine Riesenchance gehabt. Dann gehst du in die Halbzeit rein und solange wie du einen Stürmer vorne hast, das haben wir gestern wieder gesehen, solange wir keinen Stürmer vorne haben in der Box, dann kannst du flanken, dann kannst du Einwürfe machen, dann kannst du, ich weiß nicht, wenn der Hoffmann sich fallen lässt im Mittelfeld oder in eigener Hälfte, wie wollen wir denn die Tore machen? Das haben wir gestern auch wieder bewiesen, dass es so nicht geht. Wir brauchen einen vorne, der auch vorne die Dinger reinköpft und das haben wir endlich mal gemacht und die Hand des Gottes wieder. Ich hätte es nicht gepfiffen. Wir haben auch Deutschland gegen Dänemark gesehen, aber man meldet sich da einer außerhalb Und das ist das, dieses Handspiel, nicht Handspiel für uns, Gott sei Dank, dass es auch gepfiffen worden ist. Und dann Elfmeter, so wie ich schon sagte, ich bin bei jedem Elfmeter auf die Straße gegangen, wo wir geschossen haben. Die Düsseldorfer haben wieder dann nachgezogen. Dann bin ich wieder drin gewesen. Und dann bin ich, mein Sohnemann habe ich dann auf der Straße geheult, gehört. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ich habe dann selber mitgeheult.
Ja, schon. Ne?
Du hast mir das also schönste Erlebnis ja. für mich.
Du, man muss ja sogar sagen, du hast mich doch nachts noch angerufen. Darius hat mich, darf ich das erzählen? Erzähle ich jetzt, ne? Darius hat mich nachts angerufen, hat gesagt, dass ich bei Radio Bochum bitte durchgeben soll, dass schulfrei sein soll am nächsten Tag.
Alle Kinder, die geguckt haben, sollen wohl heute schulfrei haben.
Ja, haben wir dann sogar gemacht, ne? Kira Kostos, Morgenmacherin, hat das sofort durchgegeben.
War deine Schule? War deine Schule nächsten Tag? Gut.
Also historisches Wunder, aber es gibt noch ein Wunder, und zwar 2002, daran wart ihr alle drei beteiligt, der Krimi in Aachen. Wollt ihr den erzählen? Wisst ihr den noch?
Ich war zu betrunken. Die Geschichte wollte ich dir auch mal erzählen, aber heute nicht.
Doch, die erzählst du gleich, aber erst mal 2002, du weißt nicht mehr?
Ja doch.
Wir sind aufgestiegen,
aber da hat Schienschloss in 10 Minuten rote Karte bekommen.
Ja.
Und da waren, denke ich, 10.000 aus Bochum.
Lauter
Kranks. Mehr dran.
Ja. Und da waren so viele Leute von uns. Und Schindschloss hat Rohr bekommen. Und wir haben 1-0 geführt.
Elfmeter
war
Christiansen. Nee, doch, Elfmeter Christiansen.
Das andere Spiel war Union Berlin Mainz.
Ja.
Mainz. Und dann fing die Aachen Publikum an. Schade, Bochum, alles ist vorbei. Kriegst natürlich alles mit. Und dann führen wir 2-1, dann hörst du im Publikum, ja, da merkst du etwas, da passiert wieder was. Also es läuft für uns. Und dann am Ende haben wir es geschafft und eigentlich, wir wussten es selber nicht. Also die Publikum kam rauf auf den Platz und ja gut, was hatte ich noch an? Nur Unterhose, glaube ich. Alles weggegeben und saß ich neben Stickrot, glaube ich, noch in der Kabine und sagte, was ist passiert? Haben wir es geschafft? Ja, man... Wir müssen damals von 12 Spielen 11 gewinnen, glaube ich.
Nach Oberhausen.
Ja, nach Oberhausen. Und da habe ich 6-1 verloren, Oberhausen, erstmal.
Ja.
Ja, siehst du? Das weiß ich alles noch. Also, wenn man nachdenkt, kriegt man noch immer noch Gänsehaut. Wirklich.
Schon, ne?
Ja, wenn ich überlege, was da Rainer für Bälle reingekriegt hat, Oberhausen kriege ich auch noch Gänsehaut.
Ja, ich glaube, ich war damals verletzt.
Aber dafür hat er in Aachen natürlich alles gehalten, was man gar nicht halten kann. Ja. Aber da muss eine ganz kleine Geschichte loswerden, die passt auch irgendwo zum gesamten Verein und zu der Situation, in der wir da waren, vor allen Dingen ich war. Ich war natürlich davon überzeugt, zu 100%, dass wir in Aachen gewinnen, das war überhaupt keine Frage. Die Mannschaft ist marschiert, Sebastian Schindler ist vom Platz geflogen, hätten noch 2 weitere vom Platz fliegen können. Die Mannschaft war nicht aufzuhalten und so war es dann eben auch. Und wir haben vorher auch abgesprochen mit dem einen oder anderen, den man aus Berlin kannte. Christian Fiel kann zum VfL Bochum wechseln für eine bestimmte Summe, aber nur dann, wenn der VfL Bochum in der ersten Liga spielt. Christian Fiel war ein wichtiger Spieler für Union Berlin in dem Spiel gegen Mainz vor allen Dingen. Dann sind da andere Sachen gelaufen, freundschaftlicher Art zwischen Union Berlin und uns. Wir haben ja vorher ein entscheidendes Spiel auch gegen Union gewonnen. Letzte Minute, Frank Fahrenhorst macht den Treffer, vorher einen Elfmeter gegeben, der wieder zurückgenommen wurde, berechtigterweise klar, ohne VAR. Auf jeden Fall, mir war klar, wir gewinnen in Aachen. Mir war klar, dass Jürgen Klopp mit Mainz 05 auf keinen Fall in Berlin gewinnt. Also mir war klar, dass wir aufsteigen. Im Spiel selber war es so, ich bin relativ früh zum Platz geflogen, weil ich ein bisschen Zwist hatte nach der roten Karte vom Sesi mit dem gegnerischen Trainer, der leider schon verstorben ist, aber nicht deshalb, sondern er war nicht in meiner Gewichtsklasse, aber wir mussten beide auf die Tribüne und ich konnte mich mehr um die VfL-Fans kümmern. Mit dem Spiel habe ich ja nichts mehr mit zu tun gehabt. Also das hat die Mannschaft auch in Verbindung mit Fanny Heinemann alleine geschafft. Da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Aber jetzt kommt es. Im Vorfeld dieses Spiels gab es eine Pressekonferenz. Und bei dieser Pressekonferenz, weil ich mir ja sicher war, wir steigen auf, habe ich den Journalisten, die da vor Ort waren, gesagt, und kommt mir bitte nicht auf die Idee, dass ihr nach dem Spiel alle in der Kabine seid. In der Kabine, da gibt es natürlich zu trinken und reichlich, da flogen die Klamotten durch die Landschaft und reichlich, das war mir klar, ich will da keinen Journalisten sehen. In der Kabine ist nur Präsident Werner Altogör, die mit der Mannschaft arbeiten und die zur Mannschaft gehören. Und
sonst, ach, ich kenne die Geschichte, die hat mir Günther Pohl erzählt.
Und sonst keiner. So, soweit so gut. Damals hatte ich noch was zu sagen beim VfL Bochum. Dann steigen wir auf, ich kam auch wenig angezogen, nicht gut gekleidet, das war ich aber selten. in die Kabine, Oberkörper, ehemaliger Alabasterkörper, komplett frei. Komm in die Kabine. Irgendein Fan hat mir vorher schon ein bisschen Rotwein gereicht. Ich war so nicht ganz so gut in der Aufnahmefähigkeit. Komm in die Kabine, sehe den Werner Altogör, da steht mit Tränen in den Augen. Sehe die Mannschaft, wie natürlich abgeht, wie eine Rakete, noch mehr als auf dem Platz. Und sehe neben dem Präsidenten jemanden stehen. Da dachte ich mir, oh Scheiße, den kennst du aber. Ich weiß im Augenblick nicht, wo ich den hinstecken soll. Darauf gehe ich hin, tippe ihm auf die Schulter und sage, pass mal auf, du Vogel. Raus aus der Kabine. Ich habe gesagt, keine Journalisten heute. Daraufhin der Präsident Werner Altogör mir auf die Schulter. Herr Neurohr, das ist unser Ministerpräsident. Scheiße war es. Er hat es verziehen, er ist weiterhin VfL-Fan geblieben.
Sehr gut. Ja, Sarius, und da spielte sich auch die Geschichte ab, die wir hier erzählen wollten, oder?
Ich mache das kürzer als Trainer. Also, ich habe meistens gefrühstückt, bevor ich sagen wir mal, um 15.30 Uhr gespielt habe. Das war mein letztes Mittagessen. Und 90 Minuten gespielt, gekämpft, Rein von Deinhofen, da wirklich überragende Bälle gehalten. Und dann nach dem Spiel Bier, Wein, vor allen Dingen, ich bin so süßer, Asti-Sekt oder Eierlikör, hör? So. Eierlikör. Ja, so, gab's alles, alles, ja, an dem Tag haben wir uns alles gegeben und dann sind wir, glaube ich, um 20 Uhr, weil der Trainer noch Pressekonferenz machen musste, 20 Uhr Richtung Bochum gefahren, zweite, dritte Raststätte irgendwo angehalten, ich war durch, dann bin ich im falschen Bus eingestiegen, bin ich bei den Fans eingestiegen, ich denke mal, oh, ich sage, das sind aber viele, die stehen vor allen Dingen auch noch, ich sage, wo bin ich denn? Nächsten Parkplatz, Moppel, mich rausgeholt. Bist du total bekloppt? Ich sage, was denn? Ich habe das nicht mehr erkannt. Bin dann ausgestiegen und mich dann wieder in den Mannschaftsbus begeben. Also, da wisst ihr, wie ich drauf war.
Ja, damals war man echt anders drauf. Du hast ja auch im Stadion jetzt dieses Jahr bei der Relegation gesagt, die sollten mal alle ein bisschen Bier saufen, dann wird es auch besser laufen.
Ja, weil ich das selber auch gemacht habe immer. Nein, natürlich gehört ein Bierchen dazu.
Ja.
Und am liebsten habe ich immer natürlich früher auch mit den Fans ein Bierchen getrunken.
Dafür bist du bekannt, ne? Du warst wirklich sehr fannah.
Ja, aber das ist natürlich auch, weil kamen viele Freunde aus Holland. Ja, die können nicht einmal in den VIP-Raum. Also ich ging erstmal hoch, dann ging ich runter in die Fankneipe und dann haben wir meistens gewonnen, also meistens gefeiert. Und ja, dann haben wir mit der Fans ein Bierchen getrunken und von daher kommt das natürlich, ich bin einer von uns und die ist einer von mir und von daher hat das so viel Spaß gemacht.
Das wäre echt undenkbar heute, ne? Oder? Ist eigentlich die Geschichte wahr, dass du keine Cola erlaubt hast, aber Whisky-Cola?
Ja, stimmt.
Ja.
Hat immer gesagt, Jungs, wenn ihr Cola trinkt, 500 Euro Strafe.
Genau.
Oder mit Whisky. Genau. Weil das macht das Zucker kaputt.
Ja.
Ganz genau. Oder?
Ja, das war die Erklärung.
Genau. Ich muss ja keine hohen wissenschaftlichen Erklärungen in Bezug auf Ernährungswissenschaft abliefern. Man muss als Trainer mal irgendwelche Sachen vorgeben. Da muss ich ab und zu mal nicht hingucken, da durfte ich gar nicht sehen, was da vor dem Spiel immer getrunken wurde. Egal, Leistungsträger dürfen das. Aber ich habe generell gesagt, alle Limonaden, Cola, Fanta und so weiter, 500 Euro Geldstrafe, da kein Profi was bezahlt, egal was die verdienen, haben sich dran gehalten. In meiner Gegenwart. Wahrscheinlich haben sie auch nicht dran gehalten, vollkommen klar. Hätte ich ja auch nicht gemacht. Aber als Erklärung habe ich gesagt, wenn überhaupt, dann trinkt die Cola mit einem Schuss Whisky drin, dann kommt der Zucker nicht richtig raus. Na gut. Ernährungswissenschaften habe ich nicht studiert, aber das eine oder andere Spiel habe ich eben mit diesen Maßnahmen eben gewonnen.
Das stimmt.
Ja, es gibt ja viele Geschichten über euch. Ne? Wie ist denn das mit diesen Kulturtaschen? Das interessiert mich auch. Ist es wirklich so, dass Darius mit zwei Kulturtaschen angereist ist?
Das ist aber enttäuschend, hätte noch mehr sein können. Auf jeden Fall, Darius hat nicht mehr alles dabei.
Ne? Ja? Überlebenskoffer ist das für mich.
Weil das die heute Mittag in der Kabine stand. Ja, da ist viel drin.
Ja, was war denn da so drin? Habt ihr euch da auch bedient dran?
Ich konnte es nicht aufheben, war zu schwer. Da ist wirklich alles drin. Ich habe nur Shampoo.
Bitte? Ah, Handschuhe. Kriege ich hier gerade einen Tipp. Ich soll nach den Handschuhen fragen.
Von wem?
Von wem? Dari. Zaubermaus. Da ist deine Frau. Wann darfst du ihn eigentlich Zaubermaus nennen?
Niemals.
Okay.
Zeiten sind vorbei. Vor 17 Jahren war das letzte Mal.
Vor 17 Jahren?
Dass du gezaubert hast.
Ja. Handschuhe. Was hat es mit den Handschuhen? Komm, wir müssen auch mal ehrlich sein jetzt, Darius.
Man pflegt sich doch, oder? Also bei mir ist das so, wenn ich Montag in die Kabine kam nach dem Spiel, war ich ja kaputt. Samstag gespielt, Sonntag auslaufen, Montag haben wir frei und Dienstag war für mich so Pflegetag. Und Pflege heißt ja zweimal trainieren, also vorher richtig laufen, Massage dann Nachmittag, Sauna und danach den Körper eincremen. So, die haben mich teilweise, du darfst mich nicht eincremen, brauchst gar nicht lachen. Und das ist einfach eine Macke von mir gewesen, weil für mich ist das ganze Körper, ob das jetzt die Beine sind.
Schön glatze.
Ob das ist für mich einfach nur, dass der elastisch ist und ich brauche den ja. Und so habe ich das damals versucht zu machen, nicht wie der Holländer jetzt, schnell nach Hause fahren, wieder 200 Kilometer, schnell nach Hause. Für mich war das einfach nur Pflege, dass ich einfach für nächsten Tag oder für nächsten Spieltag wieder vorbereitet bin. Mehr nicht. Und die Handschuhe, wenn mal die Finger ein bisschen trocken waren, habe ich die Handschuhe über Nacht angezogen. Sorry.
Ich kenne auch eine Geschichte. Entschuldigung, ich weiß auch eine Geschichte. Stimmt die mit den Klötzchen unter den Schuhen, damit du an dein Bremspedal drangekommen bist? Die ist gemein.
Früher.
Voll gemein. Jetzt müssen wir mal über wen anders reden hier. Also, als ich euch vorhin zusammen auftauchen sehen habt und ihr euch so gefreut habt übereinander und euch in den Armen gelegen habt, das muss man ja wirklich so sagen, das war wirklich ein total rührender Moment, den ich teilen durfte mit euch. Da habe ich mich gefragt, wie war das halt wirklich in der Kabine? Habt ihr da auch mal zusammen geweint? So? Also was habt ihr da alles geteilt?
Ja, weißt du noch, dass wir ausgeschieden sind in UEFA Cup. Letzte Sekunde gegen Standard Lüttich.
Habe ich vergessen.
Ja, da mit Edu.
Habe ich vergessen.
Oh, ja, da haben wir geheult.
Wirklich?
Ja, haben wir geheult. Und in der Saison haben wir fast kein Spiel mehr gewonnen. Wir waren ja davor, aber Fünfte. Wir spielen UEFA Cup. Wir gehen in der letzten Sekunde raus und gewinnen fast kein Spiel mehr. Und sind abgestiegen. Hat damit zu tun gehabt. 100%.
Wie ist es denn dann in so einer Wie ist es nach dem Spiel? Wenn ihr euch erinnert, nach so einem Spiel gehst du dann in die Kabine, was machst du dann als erstes, wenn du ohne Journalisten und Journalistinnen bist, Peter?
Nein, das Prozedere ist ja leider immer das Gleiche. Also das Spiel ist zu Ende, dann kannst du als Trainer nicht sofort mit deiner Mannschaft in die Kabine gehen, sondern musst du erstmal draußen die ganzen Journalisten abarbeiten und hast danach die Zeit vielleicht in die Kabine zu kommen. Das ist natürlich die erste Emotion, schon gelebt, schon durchlebt, da hast du da weniger Einfluss drauf. Aber oftmals auch gut so, dass man direkt nach dem Spiel keinen Einfluss nimmt. Denn da hat jeder einzelne Spieler so viel mit sich selber zu tun. Vor allem nach dem Ding, was wir da erlebt haben mit Standard Lüttich. Lustig gesagt könnte ich sagen, ich bin unglaublich erfolgreicher Trainer im internationalen Wettbewerb. Ich habe kein Spiel gewonnen. Aber ich habe keins verloren. Herzlichen Glückwunsch. Und dieses Zustandekommen, ich finde es traurig. Rein sagte gerade, die Assoziation ist dann sofort gegeben. Wir reden davon, einer der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Die Jungs haben damals einen Tabellenplatz belegt und einen Punktestand geholt, den keine einzige VfL-Mannschaft der gesamten VfL-Geschichte jemals geholt hat. Also großartig, was die Jungs geleistet haben. Und die gleiche Mannschaft durfte ja nicht weiterspielen. Die waren erfolgreich. Aber wir haben uns nach Richtlinien beim DFB gehalten. Wir haben leider das Geld, was wir eingenommen haben, verdient auch, nicht in die Mannschaft stecken können, sondern wir mussten jedes Jahr immer die besten Spieler wieder abgeben. So, alles andere ist geblieben, auch die Trainer sind geblieben. Und die Mannschaft hat natürlich den UEFA-Pokal erreicht, hat auch tolle Spiele gemacht, 2, tragisch ausgeschieden. Aber genau diese Mannschaft hat natürlich auch gemerkt, dass wir die Stärke nicht mehr haben, die wir im Jahr zuvor hatten, weil wir eine ganz andere Mannschaft waren. Nur der Spirit, der Zusammenhalt, der ist der gleiche geblieben. Und da den Frust, du weißt genau, was auf dich zukommt, den Frust gemeinsam zu verarbeiten. Das hat auch oftmals dazu Situationen geführt, ja, dass man gemeinsam, ich vergesse nie, als wir in Nürnberg das letzte Spiel gespielt haben und verloren haben, nachdem leider Edu 300-400%ige Chancen nicht reingemacht hat. Wir haben ihn nachher nicht mal hinten aufstellen können nach dem Lüttich-Spiel, sondern haben ihn nach vorne gestellt. Und auch da war er der tragische Held. Nur, dass er ein anständiger Kerl, ein großartiger Fußballer, aber jeder macht Edu mit diesem Missverhältnis damals in Lüttich, bringt ihn damit in Verbindung. Ich irgendwo auch, aber in der Situation, als wir da in Nürnberg dann wussten, jetzt sind wir abgestiegen, da war ich innerlich sowas an leer, das kann man sich gar nicht vorstellen, hab geweint. Ich weiß auch, Woschi kam zu mir nach dem Spiel, als ich gesagt habe, ich höre auf. Da Dann haben sie mit meiner Familie gesprochen und wollten mich überreden oder meine Familie überreden, doch noch weiterzumachen. Werner Altenburg hat es nicht verstanden, dass ich aufhören wollte. Aber ich war so leer, ich konnte der Mannschaft nichts mehr geben. Die Mannschaft konnte mir nicht helfen, die mir in jeder extremen Situation geholfen hat. Und ich konnte der Mannschaft nichts mehr zurückgeben. Und von daher habe ich damals gesagt, ich höre auf, ich verlasse den VfL Bochum, obwohl ich noch 3 Jahre Vertrag hatte. Das waren Momente. Auch das ist eben...
Das war schade.
Ja, natürlich war das schade, aber das war eben von außen nicht zu erklären. Die Fans, die haben verständlicherweise 1 Euro herausgebrüllt. Denn ich war ja glücklicherweise auch der, der aufgrund der Leistung der Mannschaft mit nach vorne getragen wurde. Nachher bist du natürlich allein verantwortlich dafür, dass das in die Hose gegangen ist. Das kannst du den Leuten natürlich nicht vorwerfen. Die haben den Durchblick ja nicht, den Überblick nicht. Aber das haben wir dann als Mannschaft, weil wir wirklich ein Team waren, ja, selbst verarbeiten müssen, ohne dass uns von außen einer geholfen hat. Das waren nicht nur die schönsten Momente beim VfL Bochum, die ich erleben durfte. Es waren auch die schlimmsten Momente, rein vom Emotionalen her.
Die gibt's immer noch, ne? Aber noch mal kurz zu der Kabine. Wie ist das denn dann, wenn man da in diesem völlig desolaten Zustand verloren, abgestiegen, wie ist man dann miteinander? Später, wenn du dazukommst und die Fragen beantwortet hast draußen, kackt man sich da an? Weint man miteinander? Tröstet man sich? Wie sieht es da aus?
Bei mir war es noch extremer, weil ich wurde für Edu eingewechselt oder ausgewechselt, sagen wir mal so. Und dann fragst du dich selber so, dann hättest du nicht vielleicht doch noch können. Das geht ja so durch den Kopf durch und wenn du dran denkst, ein paar Jahre vorher hast du 3 Runden geschafft und durch diese eine beschissene Minute, dass er den Ball nicht über die Tribüne weghaut, da fragst du dich, mein Gott, musste das heute sein? Hier, der versucht noch zu halten. Wir führen 1-0, Maltritz macht das 1-0 und dann fragst du dich, hättest du nicht vielleicht doch noch spielen können? Ja, aber so wie Peter sagte, dann geht jeder seinen Weg nach Hause, duschen, Totenstille, bloß nicht irgendwo anquatschen, glaube ich, nie mal in den VIP-Raum gegangen. Das ist so der Ablauf von uns gewesen.
Und schämt man sich dann, wenn man zum Beispiel auch nicht hält, wenn du nicht gehalten hast, hast du dich dann geschämt?
Nee, überhaupt nicht. Nee, es ist nicht, die Mannschaft hat alles gegeben. Und gut, es geht schief, aber ja gut, das wissen doch alle Menschen. Das passiert halt. Schade, das passiert in der letzten Minute.
Ja.
Ja, also ist halt nicht anders. Aber natürlich, der Edu nächste Tag und Gott hat mich im Stich gelassen, da hat eine Woche geholt. Also er macht das nicht absichtlich. Also muss man einander wieder helfen, weil Samstag nachher muss man wieder spielen. Also man kann auch nicht zu lang da drin hängen bleiben. Also aber das sind alle die Spiele, die sind vorbei. Wir haben auch schöne Spiele gehabt.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wir müssen jetzt
Peter,
mal...
Wollte ich mal sagen. Na, auswärts Schalke, da hat irgendein neues Stadion gehabt. Da haben wir doch... Da war Peter 50 Jahre alt, Mitglied von Schalke. Genau. Und dann haben wir erstmal ruhig 1-2 gewonnen da. Und dann haben wir abends noch gefeiert auf der Golfplatze. Das sind die schönen Spiele.
Ja, ich wollte auch gerade sagen.
War eine Riesennummer. Das war eine Riesennummer, wie der Rainer gerade dachte. Wir spielten auf Schalke. Wir spielten auf Schalke, war natürlich Top-Favorit. In dieser Turnhalle gespielt. Großartige Stimmung, ausverkauftes Haus, ich Geburtstag, Nebensächlichkeit. Die Mannschaft nach dem Spiel eingeladen, unseren Golfclub, wir haben dann gemeinsam gefeiert, die Mannschaft muss hingefahren. So war das halt damals, war sensationell gut, vor allem mit dem Sieg auf Schalke. Aber was vor dem Spiel passiert ist, war unglaublich. Der damalige Präsident von Schalke 04 überreichte mir ein Trikot. Ein Schalke-Trikot mit meinem Namen drauf. Ich war früher auch mal Trainer auf Schalke, ganz normal, mit der Nummer 50. Na, so weit, so gut. Habe ich natürlich in den Luft gehalten, kann man machen, so weit, so gut. Dann fragte der Präsident mich, wir waren ja erste Mal in diesem neuen Stadion, dann fragte der Präsident mich, können wir mal 2-3 Schritte nach vorne gehen? Wie gesagt, restlos ausverkauftes Stadion, der Fanblock vom VfL, komplett voll, logischerweise, super Stimmung. Und alle sangen, toll, ich hatte Tränen in den Augen vor Errührung, Happy Birthday. Ich halte das Trikot von Schalke 04 mit Namen Neurohr hoch, auf dem Würfel, haben aber auch ungefähr 8000 Bochumer dieses Dreckstrikot gesehen, mit einem Pfeifkonzert vergeben. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, zu meinem Co-Trainer Fanny Heinemann. Fanny, wenn wir heute das Ding nicht gewinnen, fahre ich nach Bochum gar nicht mehr zurück, die schlagen mich tot. Und da haben die Jungs natürlich gesagt, Trainer, wir lassen dich hängen, am Geburtstag haben wir gewonnen. Und nicht das erste Mal auf Schalke, das war an meinem Geburtstag. Danach das Jahr haben wir das gleiche nochmal wiederholt, damit jeder wissen konnte, wir sind hier eigentlich in diesem Laden unschlagbar.
Fast 1000 Spiele habt ihr zusammen miteinander gemacht. Wurde mir ausgerechnet von Radio Bochum. Radio Bochum-Reporterin Annalena Fethke hat mir das ausgerechnet. Fast 1000 miteinander, ihr. 3.
Für Bochum.
Ja. Und du hast ja eh, dein Rekord ist ja ungebrochen, ne? 911 Minuten ohne Gegentor, ja, im Eigenmenschen.
Erstmal durch die Verteidigung fängt ja vorne an, ne?
Ja. Ja, danke, Dorit. Ja, und ausgerechnet gegen Schalke haben wir das Tor kassiert. Im eigenen Stadion. Ja, aber mit 1000, das stimmt nicht ganz. 1000 Spiele zusammen wäre schön.
Fast. Du hast es ausgerechnet, ne?
Da ist die Richtung nicht ganz, das ist nicht ganz in Ordnung. Wäre schön, denn dann, wenn wir drei zusammen 1000 Spiele für den VfL gemacht hätten, fast. Ja, fast ist relativ. Dann wäre das Ding, was ich mal gesagt habe, auch der VfL, habe ich hier vorhin gesehen, kann deutscher Meister werden. Das wäre dann eingetreten. Aber 1000 Spiele haben wir nicht gemeinsam gemacht. Ich habe insgesamt, zum Beispiel nur 619 Pflichtspiele, weil da braucht die 14 Vereine für gemacht. Also 1000 Spiele zusammen geht nicht. Ich habe 619 Pflichtspiele gemacht im Profibereich als Trainer und die beiden Jungs kommen auf ähnliche Zahlen, aber zusammen wir 1000 nie. Leichter Rechenfehler.
Ich reiche das nochmal nach.
Wie viel hast du, Derek?
Was?
Kannst du rechnen?
Wer?
Ja. Also 91 bin ich nach oben gekommen. 2007 aufgehört, 3 Jahre Berlin.
16. 13, ja. 13, 30, 400.
Ja, mehr sogar. Ja.
Mehr sogar. Ja. Ich 200, 250. 200. Ja. Sind wir da?
Ja, und ich war 14 Jahre und habe insgesamt 616 Pflichtspiele gemacht. Wie lange warst du in Bochum? In Bochum war ich einmal von 2001 bis 2005 und dann habe ich wieder vergessen, weil ich dann das zweite Mal da war.
Und wann kommst du wieder nach Bochum?
Ja, wenn ich eingeladen werde, bin ich gerne da.
Als Trainer?
Nee, als Trainer habe ich nach dem VfL Bochum habe ich gesagt, Schluss, Trainer mache ich mit Sicherheit nicht mehr, egal woher ein Angebot kommt, ist überhaupt kein Thema für mich. Ich bin dem Fußball verbunden, ich bin auch noch glücklicherweise fit und auch breit, würde gerne was machen im Fußball, im Bereich Sportmanagement oder Sportdirektor oder ähnliches, aber Trainer nur, um Trainer zu unterstützen, aber nicht mehr als Trainer arbeiten.
Das aber man kann seine Meinung ja auch mal ändern.
Nee. Grundsätzlich nicht. Das hat lange gebraucht, bis ich zu dem Entschluss gekommen bin. Das war damals so, da bleibe ich auch dabei. Aber wie gesagt, als Sportdirektor in ähnlicher Funktion würde ich sofort machen, aber als Trainer, das Thema ist gelaufen.
Gibt es sowas wie den schönsten Moment in eurer Karriere in Bochum oder nicht in Bochum, aber vielleicht doch in Bochum? Passt besser hierher.
Ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich die ganze Zeit genossen. Natürlich, ein Abstieg ist nie schön, aber wir haben so viele geile Spiele gehabt. Auswärts Dortmund, ich ging nie vom Spiel auf den Platz. Ich denke, musst du mal gucken an der gelben Kurve. Wer ist das gelbe Wand? Also ich denke, ich gehe mal auf den Platz, lauf mal zum Tor, gucke, was die machen. Also die fangen an zu pfeifen, 25.000. Ich habe nur mal ein bisschen gewinkt, so, hallo. Ah ja, in dem Moment habe ich auch genossen. Wir haben leider 5-0 verloren. Aber das Moment war schön. Und von daher, wir haben so viele geile Spiele gehabt, Trainingslager, haben so viel Spaß zusammen gehabt und viele Erfolge zu dritt. Aber das geht auch nur, wenn man Spaß hat zusammen. Wenn man Spaß hat zusammen, dann kann man auch viel machen auf dem Platz.
Glaubt ihr, der Spaß fehlt manchmal heutzutage?
Kann ich nicht beurteilen, ich bin nicht dabei, von daher steht mir kein Urteil zu. Aber der Rainer hat schon recht, man muss diszipliniert sein, man muss, ich finde es fürchterlich, wenn man davon redet, hart arbeiten, muss man von mir aus hart trainieren. Oder konsequent trainieren. Aber egal wie gut ich trainiere, wenn ich keinen Spaß dabei habe, wenn es in der Mannschaft rein vom Funktionellen her, vom sozialen Verhalten her nicht stimmt, kann ich trainieren, was ich will, werde ich niemals erfolgreich sein. Und wir hatten so eine Symbiose zwischen Trainerteam und Mannschaft, wie ich persönlich bei den ganzen anderen Vereinen, ich war ja bei vielen anderen Vereinen unterwegs, in der Situation damals noch nie kennengelernt habe. Und wir haben wirklich Spiele gewonnen, nicht weil wir die bessere Mannschaft waren, ganz im Gegenteil. Ich erinnere mich an einen Sieg gegen Bayern München zu Hause. Die waren auf jeder Position, bis auf Darek und Rhein, eine Klasse besser besetzt als wir.
Weißt du noch, was du gesagt hast in der Besprechung?
Genau. Ja, okay. War der ein Sieg, als Peter Matze das Tor machte? Ja da habe ich vor dem Spiel, gute Idee, habe ich vor dem Spiel der Mannschaft gesagt, Jungs, wenn wir dazu kommen als VfL Bochum gegen Bayern München, in der 89. Minute das 1-0, den Siegtreffer zu erzielen, und wir nicht mal jubeln, sondern als selbstverständlich ansehen, dann haben wir das Ziel erreicht. Die ersten Minuten liefen, wir haben die Bayern schwindelig gespielt, ja nicht unbedingt, aber man hat gesehen, dass sie ein bisschen Fußball spielen können. Dann kommt von der rechten Seite Slavo Freier, steckt dem Peter Matzen einen Ball durch, dänischer Nationalspieler, der noch nicht ganz so gut Deutsch konnte. Der macht das Tor und jubelt nicht. Im Stadion war die Hölle los. Ich dachte mir gerade, und der winkt einfach nur so ab. Daraufhin Ottmar Hitzfeld und mein Freund Michael Henke an der Band vorbei und Uwe Hoeneß hatte so einen Hals. Leure, du Arsch, was hast du dir da wieder einfallen lassen?
Wie war das für euch dann auf dem Platz bei dem Spiel?
Ach, für mich war es immer locker. Ich durfte machen, was ich wollte bei ihm.
Ja?
Ja, mach, was du willst heute wieder.
So war die Ansprache?
Ja, also das Beste, was soll ich denn großartig? Da sagt er zu mir, ich habe nie Fußball gespielt. Ich mit meinen Salzstangen, was soll ich denn machen? Du kannst alles machen willst. Spiel einfach guten Fußball. Das habe ich versucht auch zu machen.
Warum sollte man Woschi in irgendeine Situation reindrängen und eine Position? Der hat die Nummer 10 getragen beim VfL Bochum und die Kapitänsbinde. Also Verantwortung nimmt er von alleine. Das war seine Art. Und die Art Fußball zu spielen, das war der klassische Zehner. Es gab in Deutschland keine drei mit der Nummer 10, die ähnliche Fähigkeiten hatten zu dem Zeitpunkt. Und von daher muss ich ihm als Trainer noch nicht sagen, was er zu machen hat. Das kann er selber. Ja.
Du bist dran.
Du musst das Bälle halten, soll ich dir sagen.
Genau.
Trainer. Du musst Bälle halten.
Sagen. Du musst das Bälle halten.
Ja. Also bei Reim war immer so, wenn ich nicht den Ball treffe, treffe ich die Beine.
Einer von beiden.
Gehört man als Torwart genauso zur Mannschaft dazu? Ist man da immer dabei und nicht außen vor? Was sagst du? Jetzt muss ich schon wieder antworten.
Also Reim war wirklich Torwart, weil man sagte immer früher Torwart und links außen, aber Reim war kein Torwart. Reim war ein Spieler von uns mit, wirklich. Also man sagte immer, Torwart ist eine Einzelposition. Ich glaube, das hast du mal, Peter, mal gesagt. Aber der war immer voll dabei. Also egal, vorm Spiel, nach dem Spiel, im Spiel, bei den Ecken, was für Mist der manchmal gemacht hat. Also kann man sich ja nicht vorstellen. Ein paar Sprüche mal, ey, Wuschi, mach doch, du Blinder, mach doch mal das Ding mal endlich da rein. Oder bring mal eine vernünftige Flanke. Aber immer positiv, darum sagte ich ja. Er war immer mit der Nummer 1 mit zum Spiel gehört.
Ja, nicht umsonst nennt man dich ja ein Helden des VfL, ne? Held und Publikumsliebling, habe ich ganz oft gehört, als ich gesagt habe, ich habe Reim eingeladen.
Ja, nee, so fühle ich es alles nicht. Ich habe ein Ding gemacht, Woschi hat sein Ding gemacht. Wir haben zusammen viel Erfolg gehabt und wir sind einfach nur Woschi und Reini und das ist es.
Und Peter.
Und Peter. Und Peter.
Peter, ja. Der Tanzvogel.
Ja, wir wollen dich tanzen sehen.
Ja.
Peter, du warst ja am Freitag im Kölner Treff, ne? Und weißt du, was ich total süß von dir fand? Wie du über deine Frau geredet hast. Wie du erzählt hast, dass du niemals da wärst ohne sie. Dass du nie Trainerjobs, dass du nie die ganzen Jobs gemacht hast ohne die Frau im Hintergrund. Und das fand ich so süß von dir.
Ja, wenn das so süß ist, meine Güte.
Das ist sehr süß.
Nee, ist eben so, ne? Ist eben so, ich bin darauf angesprochen worden, das ist durchaus richtig. Also, ist so Träumerei von einigen Menschen, dass man glaubt, man muss die und die und die Qualitäten haben, um da und da hinzukommen. Nee, man muss gewisse Qualitäten zweifelsfrei haben, aber du brauchst die Leute, die dich auf dem Weg dahin begleiten. Du musst diejenigen haben, die dir zuhören. Du musst diejenigen haben, die dir helfen. Du musst die im Fußball haben. Und das war bei mir so, ob Kenntnis oder nicht, lassen wir mal außen vor. Aber ich habe mich beim VfL Bochum irgendwann mal als Sportwissenschaftler, als Lehrer und so weiter, als Konditionstrainer beworben. Und Jahre später, als dann Cheftrainer beim VfL Bochum wurde, habe ich festgestellt, meine Bewerbung hat man gar nicht gelesen. Weil mit einem Peter Neururer, der war kein Nationalspieler, kein Bundesligaspieler, konnte man nichts anfangen. Und dann kommst du gar nicht auf die Tapete. Dann kommst du gar nicht dazu, zu zeigen, was du kannst. Und da habe ich das große Glück gehabt, eine Frau kennengelernt in einer Situation, in der ich halt nicht mal das Schwarz unter dem Fingernagel hatte. Ich hatte alles verzockt, habe richtig viel Mist gemacht im Leben. Da hat meine Frau mich kennengelernt. Ich bin aufgetreten wie Jacques Allais, einer der Größten, aber war total blind. Meine Frau hat es nicht geglaubt und sie hat damals Sozialpädagogik studiert und ich war der erste und letzte Fall, den sie übernommen hat. Und sie hat mich dann unterstützt, sie hat mich finanziell unterstützt, weil ich total komplett pleite war. Ich konnte mir den Fußballlehrer gar nicht erlauben. Und habe ich dann durch Zufall einen Horst Rubisch kennengelernt, dem ich dann mehr oder weniger oder mit dem ich zusammen diesen Lehrgang bestanden habe. Der dann aus Dank mich dann irgendwo mal ins Profigeschäft geholt hat. Ansonsten wäre ich losgelöst von meinen Qualitäten weiter ein Lehrer geblieben, habe meine Tennisschulen gehabt und wäre irgendwo Trainer im Amateurbereich geblieben. Da muss man, wenn man daraufhin angesprochen wird, auch mal ehrlich sein und nicht sagen, ich bin der Große, sondern die mir da geholfen haben, die haben dafür gesorgt, dass ich das und das geworden bin. Und mehr nicht.
Würdet ihr das auch sagen? Ist es auch bei euch so wichtig? Familie, Frau, Frauen, Kinder, die im Hintergrund sind, die bestärken, die ja, euch bestärkt du, haben immer? Ist das bei euch auch so?
Ja, ich bin ja mit 20 nach Bochum gekommen, also bei mir war es noch extremer. Aus dem Osten nach dem Westen, also von einer Weltstadt von Halle nach Bochum, kann man so sagen. Aber die Menschen, die ich hier kennenlernen durfte, darum bin ich ja nach meiner Fußballkarriere auch hier geblieben. Das sind nicht nur ich, sondern andere Spieler, zum Beispiel Lars Schreiber, Thorsten Krach war früher auch mal hier, jetzt ist er wieder zurück nach Leipzig, Thomas Reis, Thomas Ernst, sind viele Spieler, die auch hier geblieben sind. Warum? Weil ich glaube, die fühlen sich hier sehr, sehr wohl mit den Menschen. Und klar, mit 20, 30, da bist du noch, so wie Peter sagt, so bunter Vogel, bist du mal da im Sims gewesen, ne? Kennst du noch doch, Sims? Ja, da waren wir sehr, sehr oft nach dem Spiel, wenn wir mit Peter gewonnen haben. Aber mit 30 wirst du dann langsam erwachsen. Und wo ich sage, dann brauchst du auch die Familie, die Familie dich unterstützt. Weil ein gewisses Alter bekommst du dann. Bist nicht jede Woche in der Disco, willst mit der Familie was unternehmen. Kinder und, und. Und dann versuchst du das einfach mit der Frau alles abzuklären, wo es auch nicht einfach ist. Klar, Wochenende mal Spiel, Wochenende Training, dann englische Woche. Und das versuchst du dann irgendwie unter einen Hut zu bekommen, aber es ist nicht einfach. Spätestens, wenn du dann mit Fußball aufhörst, dann machst du wieder neue Karriere, in dem Sinne Trainer, Fußballleiter bei der Fußballschule VfL Bochum, aber bist auch unterwegs. Und da brauchst du die Frau für die Kinder, dass sie in die Schule bringt, dass sie andere Dinge ich sag mal, zum Kinderarzt geht. Dazu sind sie in dem Sinne sehr, sehr wichtig, weil wir oder ich kann das nicht, weil ich bin weiter Angestellter. Also ich denke manchmal, Profi war ich einfacher, 12 Uhr nach Hause, wieder Mittagessen, Mittagsschlaf so ungefähr. Und jetzt bist du eigentlich von 8 bis 16 Uhr unterwegs. Und wenn du die Frau jetzt nicht hättest, die dich da unterstützt, die auch ihre Bedürfnisse hat, mal Freundin, mal was anderes zu machen, dann wirst du untergehen.
Wie wichtig war deine Frau, ist deine Frau, Rhein?
Ja, damals habe ich eine Tochter gehabt, in 98, zweite 2001. Aber gut, bin ich natürlich öfter unterwegs mit Bochum, Trainingslager, Tag vorm Spiel im Hotel. Also dann willst du einfach zu Hause Ruhe haben und na, natürlich, dann hab's alles schön und gut und hat alles geregelt im Haus. Also keine Freunde bei uns, zwei Tage vor dem Spiel, Ruhe und na, das hat alles super geklappt.
Ja, sag ich mal richtig. Applaus für die Frauen an euren Seiten. Ja. Ne? Und leider bekomme ich gerade vom Veranstalter das Zeichen, dass ich aufhören muss zu quatschen, beziehungsweise dass ihr aufhören muss zu quatschen. Wie schade, oder?
Frag doch am besten nichts mehr. Okay.
Mann, es ist so schön, mit euch hier zusammengesessen zu haben, oder?
Danke.
Ich lade euch wieder ein. Wir quatschen nächstes Jahr weiter.
Ja.
Danke, dass ihr da wart.
Danke auch.
Applaus.
Dankeschön. Danke.